Hallo, hallo, hi, eins.
Eins,
ein, zwei,
eins,
eins,
eins, vier, fünf.
Zwei,
eins, vier, fünf.
Vier, vier,
eins.
Hey, hey, hey.
Ja, red mal bitte
hey.
Einfach weiter. Ja, ich suche
hey.
Die Frequenz.
Hey, eins, vier, fünf. Hey, zwei.
Ja, warte, ist es das?
Zwei.
Hörst du?
Hey.
Besser?
Yeah.
Ist es besser
yeah.
jetzt?
Ja, mach lauter, Monitor lauter.
Ja, ich mach's nochmal lauter.
Eins,
ja.
zwei. Yeah.
Kannst du nochmal das hohe machen?
Ich mach jetzt kurz Gitarre nochmal.
Ja.
Ha, hey.
Ja.
Eins.
Ja. Warte, ich schmatze das nochmal einmal ein.
Oh, wir haben schon angefangen. Wir müssen aufhören. Soundcheck jetzt.
Ah ja. Das sind oft das ja diese, wie heißt das? Die Schmatzgeräusche, die sind immer sehr wichtig. Deswegen sehr viele Tontechniker gehen immer auf die Bühne und machen Schmatzgeräusche ins Mikrofon. Und zwischendurch immer. Hey.
Eins.
Hey.
Eins.
One,
yeah.
two.
One, two. Ah ja, den haben wir vergessen.
One, two.
One, two.
One, two.
One, two. Bloß keine Musik machen beim Soundcheck. Das ist wichtig. Beim Soundcheck wird keine Musik gemacht. Es werden komische Sachen ins Mikro geschrien, wenn möglich. Auch nicht zu leise. Es muss immer reingeschrien werden.
Ah. One, nochmal.
Hey.
Eins. Ich hatte irgendwann in der Mittelstufe bei Herrn Kochanek. Herr
ja.
Kochanek hat einen Mischpult-Mikrofonkurs mit uns, mit ein paar interessierten Schülern gemacht.
Ja.
Und da hat er uns ganz wichtig beigebracht, wenn man einen Soundcheck macht, darf man nicht aufhören zu reden. Ganz
so.
Wichtig. Also erzähle ich ja nicht so oft von, aber ihr glaubt es nicht, manchmal mache ich ja was am Theater. Und da macht man dann ja gerne mal was mit Mikrofonen mit Schauspielern. Und Schauspieler
ja.
haben ja oft nicht so diese Mikrofonausbildung. Also ja. dass man routiniert immer wieder in Mikrofone spricht. Und das ist zum Beispiel ja. eine wichtige Sache, die man den Leuten sagen muss. Wenn ihr Soundcheck macht, hört nicht auf zu sprechen.
Hört nie auf zu sprechen.
Genau,
ja.
das ist eins, eins, eins.
One, two.
Hast du den Ton? One, two. Lauter? One, two.
Deswegen würde Musik
two.
Machen doch deutlich
one,
mehr Sinn machen als one, two eigentlich, weil da hört
one,
man ja nicht
two.
Auf mit.
One, two. Naja, auf jeden Fall ist es oft so, Leute gehen ins Mikro und hören dann einfach auf zu reden. Hallo, Test, Test, Test.
Ja. Und dann?
Muss man sagen.
Red mal weiter.
Test, Test. Okay, jetzt? Habt ihr's? Ganz wichtig, ungeduldige Nachfragen.
ja. Ey, aber das ist doch auch wirklich scheiße. Ich meine, die sind auch immer so lahm, die Techniker.
Hast
so, die
jetzt?
Können das auch mal schneller machen.
Ja, die
das
sagen
doch mal
niemand,
schneller.
Wenn sie fertig sind. Das
ja,
ist
die
das
sagen
geilste.
Niemand,
die
fertig sind. Ja,
das
genau.
Ist, liebe Techniker, sag doch einfach, wenn ihr fertig seid. Weil Leute stehen auf der Bühne und dudeln sich oder singen sich einen Ast.
Ja, oder sagen,
one,
hey,
two, one, two,
hey.
One, two. Hast du's? Bist
ja.
du fertig? Ja, schon lange. Ja, danke, Arschloch. Ich mach das hier für dich und nicht für mich. Du sollst den Sound
ja.
gut machen. Ich weiß, wie ich gut klinge.
Aber wir machen ja zukünftig nur noch akustische Musik ohne
one,
PA.
Two.
Und
one,
dann brauchen
two.
Wir das nicht mehr. Das hört jetzt alles auf,
one,
Felix.
Two. One,
ja.
two. Z. Und dann nächstes Segment. Tontechniker müssen die Anlage einrauschen oder so. Also
ja.
einrauschen nicht, sondern die machen dann so ein Lieblingslied an.
Ja, gerne Reggae.
Gerne Reggae?
Ja, gerne Reggae, das klingt gut.
Oder irgendwas sowas von Toto oder
ja.
John Mayer. Irgendwas, was
ja.
so richtig gut produziert ist.
Ja.
Oder wenn man halt so ein fancy Tontechniker ist, dann hat man wirklich so einen Ambient-Track dabei oder so. Gibt's auch schon erlebt.
Wirklich?
Ja, ja. Und was Cooles. Oder so Left-Field-Techno oder so. Damit so ein echter Künstler ist. Aber auf,
ja,
auf
ja.
tatsächlich sowas wie Toto oder so Soul-Musik. Also irgendwas mit so mit Brass.
Man darf dann nie den Fehler machen, den Techniker zu fragen, ob er dieses Stück ausgewählt hat, weil er es besonders geil findet.
Ja.
Sondern darum geht es nicht. Es ist nicht so,
nee.
Dass du aufgrund dieses Stückes jetzt etwas über den Geschmack des Tontechnikers rausfinden würdest. Nein, weit gefehlt. Dieses Stück wurde ausgewählt, weil er besonders gut damit herausfinden kann, wie die PA klingt, weil er es auf so vielen anderen schon gehört hat.
Genau.
So.
One, two.
Und weil es halt die one, Frequenzabdeckung
two.
Relativ weit ist.
One, two. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Frequenzabdeckung sein soll, aber wahrscheinlich hast du recht.
Ja, keine
one,
Ahnung,
two.
Solche Fachbegriffe
one,
werden
two.
Dann auch rausgehört. Auf jeden Fall, mir geht es darum, dass auf keinen Fall ein Tontechniker sich die Blöße geben wird, zu sagen, ja, Toto finde ich geil. Oder,
ja,
ich höre gerne hier, Bob Marley, liebe ich.
Aber ja. Tontechniker mögen auch, das ist ja ein eigenes Segment. Musiker hatten wir, glaube ich, auch Musiker und Techniker hatten wir auch in der Snob-Folge. Leute, die Musik besonders schätzen, die gut produziert ist.
Ja.
Also, die den ganzen Frequenzbereich abdeckt.
Ja, oben, unten, ne?
Oben und unten.
Ja.
One, two. One, two.
Wir brauchen
Test.
Die Höhen. Wir brauchen britzelnde Höhen. Rumorende Bässe.
Und Schmatzen.
Ja.
Ganz wichtig.
Das ist doch Britzeln.
Genau, aber man kann das Spiel auch umdrehen und auf der Bühne krampfhaft nach irgendeiner Frequenz suchen, die irgendwie unangenehm ist. Ah, kannst du hier nochmal? Hörst du das draußen?
Resonanzen.
Und da, ja, und da gibt's so ein dann kommt so ein leichtes Echo. Und dann sag mal, hörst du, kannst du mir das noch rausnehmen? Okay. Und dann geht's wieder. Hörst du das draußen? Hörst du das? Hört ihr das auch? Immer wichtiges Schlautun, dass man was hört, was die anderen Leute nicht hören.
Sorry, aber das ist wirklich so. Ich sitze am Klavier. Ruhe jetzt da mal.
Hörst du den Ton? Hörst du das nicht?
Jetzt mach doch mal Ruhe. Halt doch mal dran. Jetzt bin ich dran.
Ich probiere die Frequenz rauszuholen. Aber gut, erzähl mal.
Ja,
ich stell dich ein.
Weil es ist so, ich sitze am Klavier.
Ja?
Die Anlage wird komplett aufgedreht. Viel zu laut.
Ja.
So, sowieso, man muss eigentlich immer erstmal den Soundcheck ertragen.
Ja, es muss
ertragen.
So laut, sonst höre ich nicht, was ich hier mache.
Ja,
sorry.
Es ist,
ja, ich höre das sonst. Ich kann es sonst nicht hören.
Ja.
Nachher es klingt ja anders, wenn Leute drin sind nachher.
Oft entstehen Resonanzen, meiner Auffassung nach oft beim Ass unten, hier irgendwo. Und beim C.
Ja, ich probiere das, ich spiele es nochmal, ich probiere es mal rauszudrehen. Ja.
So, dass es halt macht so im Raum.
Ja.
Etwas, was mich wahnsinnig macht, der Tontechniker aber relativ schnell sagt, nö, ist nicht schlimm, ist okay, ist einfach hier klingt es gut und so.
Ja. Und du dann so, hörst du das nicht?
Hörst
komm mal
du
her,
das nicht? Komm
steck mal
her,
den Kopf
ja.
ins Klavier, ja. Du Arschloch.
Ja, dann sagt er sowas, das ist das Klavier.
Das ist das Klavier. Das ist nachher anders,
das
wenn Leute drin sind.
Das ist die Raumfrequenz. Raumfrequenz auch gerne. So, das ist die Raumfrequenz. So, wie machen die PA jetzt mal aus? Gucken mal, ob es immer noch da ist.
Die Raumfrequenz.
Nicht, ja, ist nicht da. Ja, okay. Ah,
das mein klingt Tipp, nachher eh anders, wenn Leute drin sind.
Ja, mein Tipp an den Tontechniker immer, mach doch mal einfach 2-3 dB runter.
Immer zum Körper hinmischen.
Einfach
das muss
mal
so
noch,
laut.
Was
sorry,
fühlt denn?
Ich muss das jetzt hier so laut machen, sonst höre ich doch gar nicht, welche Frequenz stört.
Hört er ja so auch nicht.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich check nochmal kurz. 1, 2. Test. Oh. Oder gut ist auch dieses rein. Oh. Das Mikro so fast in den Mund nehmen und dann so Grundgeräusch. Oh.
Nimm's mal ganz rein. Nimm's jetzt mal ganz rein.
Okay, das wird ultra das Rückkopplungsding. Ich guck mir die Kurve besser gar nicht an, die ich hier gerade aufnehme. Aber gut, so ist es.
Scheußlich.
Wer ist noch dran geblieben? LK Jazz Folge 145.
Es ist Dienstagmorgen, die Leute sind auf dem Weg zur Arbeit, sie freuen sich. Felix freut sich auch auf all die Rapper, die ich zu Lambert & Friends eingeladen habe, denn er ist erklärter Rap-Fan seit der letzten Folge. Er liebt Rhymes und Beats und lustige Wortspiele in Double Rhymes zum Thema Frühstücksflocken. Oh, da fällt mir ein, da kamen Rückmeldungen dazu. Felix.
Ja.
Da wurde sich gewünscht, ob du nicht vielleicht mal eine Kostprobe des Frühstückflocken-Freestyles zum Besten geben könntest.
Nein.
Okay, als eine klare Absage.
Nein. Hörst du das? Nein, die Frequenz. Nein. Ja. Das ist ja das Tolle an Kunst. Die hat immer ihren Raum. Also wenn ich mir jetzt so ein Picasso aufs Klo hänge, ist der auch irgendwie deplatziert. Der gehört in eine Galerie. Deswegen gehört auch so ein Frühstücksflocken-Rap, der gehört auch nicht in einen Podcast, sondern der gehört irgendwie zu einer heiteren Brunch-Situation. Wenn man
ich war
so
ehrlich
beim
gesagt,
Frühshoppen ist.
Ich wäre auch gerne dem nochmal auf den Grund gegangen, weil ich erinnere mich auch an lustige Zeiten. Du hast es auch wirklich toll variiert mit hin und wieder Crunchy Nut und
Frosties
oder so, was halt gerade auf dem Küchentisch stand. So.
Toppers oder wie sind die, diese kleinen Säcke?
Ja, der Toppers-Rap.
Ja,
der war auch gut.
Ja. Oder heutzutage auch gerne mal ein Porridge oder ein Overnight Oat.
Ja, und wie du das auch kombiniert hast dann, das fand ich auch immer gut. Die verschiedensten Ingredients.
Ja.
Sehr gut. Das gibt's heute im Internet, dass du halt so ein Müsli dir zusammenstellst. Ich habe das bei dir auch schon gesehen auf dem Kühlschrank. Dass du dann
das war das eins, was ich selber zusammengestellt habe? Ich glaube nicht.
Ich dachte.
Also, es kann sein, dass ab und zu mal so ein fancy Müsli bei mir im Haus
mein Müsli
landet.
Oder sowas. Mein Müsli ist doch sowas. Und das wäre doch ultra geil, wenn du jetzt so ein Produkt anbieten würdest, dass das Müsli und den dazugehörigen Wrap anbieten würde.
Ja. Gut. Und zwar mit so einem 90er Jahre, hier kommt die Maus-Flow, ne? So ein Bürger Lars Dietrich, alles klar. Ja.
Genau. Find ich gut.
Ja. Ja. Meinst du, das ist auch in der Evolution des Raps, ist das so, dass man irgendwann wieder da ankommt bei diesem ganz stacksigen Gerappe?
Ja, also ist das nicht so, waren wir da nicht schon
wieder cool?
Beim Cloud Rap waren wir doch schon irgendwie so.
Cloud Rap ist immer so. Ecker Jazz, super Podcast. Ecker Jazz, Skr. Ecker Jazz, super Podcast. Das ist noch so, da wird so gesäuselt eher.
Okay. Ja, ich dachte, das ging da
hallo
schon.
Hallo Thomas, alles klar.
Genau, irgendwann kommt das wieder, auf jeden Fall.
Ja, so, weil ich muss mir meine kurz ganze Fuhre Nahrungsergänzungsmittel in den Mund schieben.
Was sind das für Mittel? Was ist das für ein weißes Pülverchen?
Vitamine. Ah. Die stehen hier nur so drohend auf meinem Schreibtisch, damit ich es nicht vergesse, weil ich natürlich jeden Tag am Schreibtisch sitze.
Ja.
Ist ja klar, wie jeder normale Bürger dieses Landes.
Klar,
deswegen
jetzt auch eine Stunde mehr.
Wieso?
Nur weil März das ich arbeite jetzt schon eine Stunde.
Ach so, ich dachte, es ist irgendwas mit Zeitumstellung kommt jetzt.
Nee.
Also, die kommt auch bald, ne?
Kommt auch bald wieder. Haben die Türken abgewählt? Hatten sie keinen Bock mehr. Ja, von einem auf den anderen Tag hat Erdogan gesagt, da machen wir nicht mehr mit.
Ja.
Kompletter Flugverkehr lahmgelegt.
Also übrigens zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn wir so über Uhrzeiten und Wetter reden, ich sitze ja wieder in der Orangerie und wenn ich hier rausgucke, strahlendes Wetter, Ist aber noch genauso weiß, wie als wir hier eingeschneit waren. In Folge 140 oder so. Oder 139.
Ja. Wissen wir nicht mehr genau.
Also völlig irre. Es tut sich nichts in Deutschland.
Nee, wir stehen auf dem Fleck. Also auf dem Schneefleck.
Ja, ja. Genau.
Da gibt es kein Vorankommen. Das ist auch echt ärgerlich, weil ich habe da auch keine Lust mehr zu. Aber wir wollen ja nicht weiter über das Wetter reden. Dies ist ein Inhaltspodcast. Wir sind ja auch eigentlich angetreten, weil wir können den Bösen das Feld nicht überlassen. Also genau wie Bibi ja jetzt zurückkommt. Bibis Beauty Palace, Bianca Haneke, kennst du,
ist, ne? Das so?
Sie ist jetzt wieder da und mit dem Argument, dass sie lieber wieder Content macht, als es halt dem blöden Content zu überlassen, den Leuten, die blöden Content herstellen. Und das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe, ne? Weil wir können ja nicht diesem düsteren Muff an Jazz-Podcasts, die es da draußen gibt, das Feld überlassen. So, wir müssen ja für Qualität sorgen.
Ja, finde ich gut. Das ist aber so ein bisschen, das erinnert mich daran, das war das nicht auch bei Stefan Raab so, dass er gesagt hat, okay, ich komme wieder zurück aus dem Ruhestand.
Weil sonst ist nicht so im Fernsehen.
Ja, sonst hier, jetzt kommt hier wieder die gute Unterhaltung und ich glaube, ich kann mir auch bei Harald Schmidt vorstellen, dass der auch so Anfälle bekommt. Oder der Thomas Gottschalk, dass der Thomas nochmal kommt, weil das unterhaltungsmäßig alles bergab geht. Das finde ich gut, dass sich so meine vorherige Generation ermächtigt fühlt, quasi dann doch noch das Entertainment zu retten. Gibt es doch bestimmt Parallelen im Jazz, oder nicht?
Ja, Miles Davis hat 4 Jahre lang nicht gespielt, wissen wir.
Ja, und ist dann wiedergekommen, hat gesagt, ich räume hier auf, den Jazz. So geht's nicht weiter.
Ja, soll es einen Film drüber geben, ne? Über die 4 Jahre, wo Miles Davis nicht gespielt hat. Hast du ihn gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ist der gut?
Der war auf jeden Fall irgendwie unterhaltsam. Miles Ahead hieß der, das ist auch schon wieder 10 Jahre alt.
Aber das war ein Spielfilm, oder?
Das ist ein Spielfilm, genau, der ist insofern irgendwie ganz, also ich habe den wirklich nicht im Kino, sondern mal irgendwie so zu Hause gesehen. Ich habe wirklich kaum Erinnerung an diesen Film, außer dass das so ein bisschen so eine humorvolle, eher so eine Gangsterklamotte war. Also da gab es, glaube ich, auch durchaus irgendwelche Polizisten oder sowas.
Ja.
Und ein Reporter, genau, der mit Miles Davis irgendwie da anbandelte. Ich habe keine Erinnerung dran. Ist aber eher ein lustiger Unterhaltungsfilm. Genau, Ewan McGregor spielt mit auch.
Aber der wird ja nicht Miles Davis spielen.
Nee, das ist Don Cheadle. Woher kennen wir den denn doch mal? Keine Ahnung, ist doch hier kein Kinopodcast.
Nee, ist kein Kinopodcast.
Aber genau, das ist, würde ich auch noch mal gucken. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so eine richtige Erinnerung. Kann ich mir auch vorstellen, dass der ganz lustig war.
Ja. Auf jeden Fall wird sich Miles dann nach den 4 Jahren Pause wohl gedacht haben, ja, er kann das Feld jetzt hier nicht diesem bösen Lee Morgan und Freddie Hubbard oder so überlassen. So, er muss zurück an die Trompete, ist ja klar.
Ja. Ich glaube vor allen Dingen Wynton Marsalis, das ist doch die Zeit von Wynton Marsalis, oder nicht? Als Miles Davis dann zurückkam, so um 1980 rum oder sowas. Da war
Lee Morgan. Dann war das erst? Ich dachte, es wäre
ja gewesen. Nee, das ist in den 70ern, glaube ich.
Ah, okay. Da war Lee Morgan ja auch schon von uns.
Auch schon tot. Ja. Genau. Ich glaube, das ist genau, das fällt irgendwie in die 70er. Müssten wir natürlich als Miles Davis Biografen wissen, das war nämlich zwischen den Alben Dark Magus und The Man with the Horn, würde ich jetzt denken.
Ja. Was hat er gemacht in dieser Zwischenzeit? Gemalt und so?
Ja, dem probiert ja der Film auf den Grund zu gehen. Ich glaube, er hatte eigentlich nur rumgehangen und Drogen genommen. Aber was hat Bibi gemacht die letzten Jahre? Da habe ich dich doch irgendwie jetzt von abgebracht. Da wolltest du doch von erzählen.
Nee, ich wollte nur den gleichen Impetus preisgeben. Also, Bibi, dass wir eigentlich ähnlich drauf sind wie Bibi. Also deswegen muss sie zurück. Wir müssen dafür gar nicht zurück. Wir sind ja immer da.
Ja. Also nein, Bibi ist eigentlich wie Miles Davis.
Ja.
Sie ist die Miles Davis des Beauty
Podcasts.
Des Beauty-Fernsehens.
Contents,
wie auch immer.
Naja, kann ja auch sein, dass er an der, weiß nicht, dass er Spionagearbeit geleistet hat oder so. Also keine Angst vor Verschwörungstheorien, wissen wir ja jetzt. Es muss auch aus einer musikalischen Perspektive Verschwörungstheorien geben dürfen. Es kann ja nicht immer sein, dass man sich dann mit den Falschen gemein macht. Wir müssen da auch weiterdenken. Denn was haben wir jetzt gelernt? Letzte Woche titelte irgendeine Zeitung in den USA und viele haben es übernommen, dass Kurt Cobain ja gar nicht Selbstmord begangen hat, sondern Forensiker jetzt rausgefunden haben, die sich jetzt mit den 90er Jahren wohl beschäftigen, dass das wohl eher Mord war. Trotzdem ist polizeilich die Sache abgeschlossen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Die Visions schrieb dazu, weiter sollen laut Team sogar mehrere Personen an Cobains Tod beteiligt gewesen sein, die den Nirvana-Frontmann eine Überdosis Heroin verabreicht haben könnten, bevor er erschossen wurde. Seine Leiche soll dann vom Tatort bewegt worden sein. Es werden auch verschiedene Unstimmigkeiten im offiziellen Autopsiebericht angeführt, darunter Organschäden, die bei einem Tod durch Schrotflintenbeschuss nicht auftreten. Fragen dazu, wo die Schrotpatrone im Raum gelandet ist und die ungeklärte Frage, warum die Hände des Sängers nach seinem Tod so sauber waren. Dafür werteten sie Polizeifotos aus und verglichen sie mit ähnlichen Fällen. Außerdem wird behauptet, dass der Abschiedsbrief mit 2 verschiedenen Handschriften geschrieben wurde. Also, ich komme nur darauf, weil ich war ja beim letzten Mal schon mit Verschwörungstheorien
ja.
im Musikgeschäft beteiligt. Und wir sehen ja jetzt, in Amerika befassen sich die Forensiker mit den Rockstars der 90er Jahre. Was passiert wohl, wenn sie in die Nullerjahre kommen? Dann werden sie nämlich auch nochmal den Fall Elliot Smith aufrollen. Und dann werden wir herausfinden, das war alles ganz, ganz anders.
Ja, wie war's? Du könntest jetzt der Erste sein. Du kannst jetzt natürlich.
Nee, ich bin ja kein Forensiker. Ich warte jetzt auf die Analyse, aber das werden wir dann sehen.
Okay. Ja. Ich habe nichts davon mitgekriegt von diesem ganzen Nirvana-Kram. Gefällt mir sehr gut. Ich hätte gleich die Idee, dass vielleicht Oliver Stone jetzt ein Biopic über die letzten Tage von Kurt Cobain drehen könnte, so wie diesen JFK-Film.
Ah ja.
Und dann könnte Kevin Costner vielleicht mitspielen.
Ich glaube, es gibt schon so einen Film von Gus Van Sant. Aber das ist nicht richtig ausgesprochen.
Aber Kevin Costner als Dave Grohl kann ich mir irgendwie gut vorstellen.
Ja.
Der alte Dave Grohl natürlich. Und wer spielt den jungen Kurt Cobain?
Lars Eidinger.
Okay.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also ich glaube nur, wir brauchen ja einen...
Sein internationaler Durchbruch.
Ja. Der spielt jetzt einen Superman-Bösewicht.
Ich möchte nicht auf deinen Point schitten, aber wir brauchen ja jemand, der einen 27-jährigen Kurt Cobain spielt. Ich weiß nicht, ob das der...
Wird der wohl hinbekommen.
Mittlerweile schon betagt und das Einige ist. Ich möchte sonst vorschlagen, unser Mann in Hollywood, Matthias Schweighöfer, den kriegen wir noch runtergeschminkt auf 27.
Ja, stimmt. Der ist eigentlich nie älter geworden auch.
Ja, deutsche Kurt Cobain. Ja. Okay, und was ist dieser Film von Gus Van Sant über Nirvana?
Da gibt's irgendwie sowas über die letzten Tage. Heißt Last Days, glaube ich sogar. Habe ich nie gesehen. Okay. Aber ich glaube, es wird nicht ausgesprochen, dass dort Kurt Cobain sein soll, weil sie so ein paar fiktive Sachen da noch mit drin haben oder so. Ich weiß es nicht genau. Deswegen wird der Name nicht genannt. Aber er sieht so aus wie Kurt Cobain oder so.
Okay. Ja. Du hast völlig recht. Last Days ist ein Film, den es auf jeden Fall gibt.
Ja.
Den ich auch nicht gesehen habe. Toll, wenn man so einen Jazz-Podcast macht, in dem man sich über Filme unterhält.
Die man nie gesehen hat.
Dann unterhält man sich nämlich eher mehr über Filme, die man nicht kennt.
Ja.
Sehr, sehr gut. Und ich finde es aber auch gut, dass wir reiten die Retrowelle. Das ist mir wirklich nach dem letzten Podcast aufgefallen.
Ja.
Da ging es um, Achtung, Cape Side. Wir haben behauptet, dieser Ort, wo Dawson und
Jen
und Joey und Pacey leben. Cape Town, aber Cape Town ist so eine kleine Stadt am Zipfel von Südafrika.
Jake, nicht zu viel vergessen.
Aber der kommt erst in der zweiten Stadt.
Wie heißt seine Schwester? Die
hatte auch einen guten Namen. Andy.
Andy und Jake. Das ist so ein bisschen der schwierige Haushalt, ne? Sie ist ein bisschen verrückt, hat eine schwierige Kindheit, Mutter und so. Und dann gibt's das Problem, Jake homosexuell.
Ja. Und was wissen wir, was passiert, wenn Leute ein schwieriges Elternhaus haben?
Ja, genau, da passiert
crazy
das
und die Jungs schwul.
Ja, genau. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das sind so die Dinge, die dann automatisch passieren. Das lernen wir in Cape Side, nicht in Cape Town.
Genau, Cape Side. Aber genau, wir waren gestern absolut in der Retrowelle. Es ging um Teenie-Serien, es ging um Rap. Worüber haben wir noch geredet? Achso, noch Elliot Smith. Und es geht diese Folge direkt weiter. Ich finde, wir müssen das, also ich habe überlegt, entweder versuchen wir uns das zu verkneifen oder wir werden jetzt wirklich offiziell so ein sentimentaler Retro-Podcast.
Nein, aber das liegt ja daran, dass Dawson gestorben ist und damit unsere Jugend beendet wurde. Das wurde ja so getitelt. Und deswegen,
ich glaube, das sind immer noch die Nachklingen der Nuller.
Ja, das sind die Nachwehen.
Ja.
Aber darauf dürfen wir uns jetzt auch ruhig mal 1, 2, 3 Jahre ausruhen.
Den Retro-Train riden.
Ja, denn über so eine verblassende Jugend, die wir bis gestern noch hatten oder gefühlt vorgestern, das muss man erstmal verarbeiten. Ja.
Ich habe noch mehr Scheiße erzählt, weil ich habe behauptet, Carole Kaye hätte die Titelmelodie von den Gilmore Girls geschrieben. Das ist natürlich Carole King. Carole Kaye ist die Bassistin von der Wrecking Crew mit der exzentrischen Cat-Eye-Brille.
Ja, okay, gut. Also Coltrane, der wurde ja aus verschiedensten Plattenverträgen immer wieder rausgekauft, weil er auf dem aufsteigenden Ast war. Die Leute dachten, oh geil, mit dem kann man Geld verdienen. Erst bei Prestige unter Vertrag, dann Atlantic, dann Impuls, immer höhere Ablösesummen und Vorschüsse bekommen. 1960 schon 20.000 pro Jahr. Dann hat er sich beschwert, dass es ihn voll nervt, dass er jetzt die ganze Zeit immer Alben machen muss. Also er musste irgendwie 3 Alben, das heißt dann ja, man geht ins Studio, spielt ein Album fertig. So 1, 2 Aufnahmetage oder so. Manchmal durften sie ein bisschen üben, aber der Aufwand war vergleichsweise gering. Das hat ihn schon total genervt, weil früher hatte er Zeit zum Üben, meinte er. Und jetzt geht die ganze Zeit in diesem Music-Business nur noch darum, irgendwie ein Album zu machen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein ähnliches Verhältnis, was man heute zu Social Media hat. Also ich würde mich ja freuen darüber, wenn ich ein Album machen dürfte. Aber man muss ja die ganze Zeit irgendwie Social Media machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Es ist schlechter als früher. Früher war besser, heute ist schlechter.
Deswegen sind wir auch ein Retro-Podcast, der mal an die alte Zeit erinnert, wo es noch schön war.
Ja, dafür sind wir da.
Ja.
Ja, endlich neues Album vom Vibraphonisten Joel Ross. Hast du gehört?
Nein. Erzähl mir von diesem Album.
Es trägt den Titel Gospel Music. Und ich sag dir eins, der Name ist Programm. Das ist vielleicht was für dich.
Ja.
Es geht um, kannst du es dir vorstellen?
Gospel Music.
Den lieben Gott.
Ja.
und sein Verhältnis zu Gott. Warum lieben wir eigentlich die obsessive Frömmigkeit amerikanischer Jazzmusiker so sehr?
Also, wenn liebst du die?
Ja, schon. Finden wir doch immer gut, oder nicht? Also nehmen wir doch den mehr ab, wären wir so evangelikale Jesus-Freaks in Deutschland und so. Und diese musikalische Gestaltung von so Pop-Massengottesdiensten doch eher befremdlich finden. Oder findest du das auch gut?
Wollen wir jetzt mal darüber unterhalten, weil wir kokettieren ja hier manchmal mit so Religiosität. Habe ich auch drüber nachgedacht, ob man da mal drüber redet. Ich bin eigentlich kein besonders frommer Mensch, wenn ich ehrlich sein soll.
Nee, aber du wärst es gern.
Ich habe irgendwie so einen Softspot für so religiöse Musik. Ich glaube, es ist vor allen Dingen diese Vokalmusik. Ich mag wirklich gern so Chormusik und so Chorsätze und auch so eine bestimmte Harmonik. Dieses Choralartige, das ist bei mir so irgendwie der Ort. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass so diese Musik, die verbunden ist mit so Gottesdiensten, also meinetwegen sei es auch Gospel, aber auch natürlich viel von Bach oder halt sowas wie Messiaen, Olivier Messiaen, das ist Musik, die hat so was Helles, Strahlendes, weil die will natürlich oft Gott affirmieren, ne? Also das Feierliche. Also ich glaube, so dieses helle Feierliche, das ist irgendwie so ein Affekt, den Musik haben kann, den ich persönlich, der mir sehr gut gefällt. Da steckt auch oft vielleicht was Naives drin. Das ist irgendwie, ohne selber besonders religiös noch besonders fromm zu sein, ist das irgendwie was, was mich sehr anspricht oft.
Ja.
Also so geht's mir. Wie geht's dir denn damit mit religiöser Musik?
Ja, also du betrachtest das so aus so einer ästhetischen Perspektive. Mhm,
genau, ja. Für mich ist es auch vor allen Dingen, glaube ich, was Ästhetisches und damit auch so die Emotion, die das transportiert.
Weiß ich nicht genau. Ich höre oft gar nicht so richtig gut hin. Wenn es halt so, wenn es so kirchlich wird, glaube ich. Weil das ist für mich, dann ist es ja eher Atmosphäre als Musik. Wobei, keine Ahnung.
Was meinst du damit?
Ja, also das verschwindet ja im Hall.
Meinst du kirchliche Musik oder Musik, die in der Kirche läuft? Oder?
Ja, sowas, ja, genau. Und davon hast du doch auch gerade geredet, oder?
Ja, klar. Also jetzt zuletzt an Weihnachten das Weihnachtsoratorium.
Ja, sowas. Also ich höre da ganz schnell gar nicht mehr so hin.
Okay, alles klar. Ja, ich höre da sehr genau hin dann. Ja, das ist interessant. Also weil das ist was mich sehr, sehr begeistert.
Andererseits, wenn halt Bach preisgibt, dass es halt bei der Erstellung seiner Musik darum eigentlich geht, herauszufinden, was der liebe Gott ermöglicht hat, dann ist das etwas, woran ich andocken kann. Das finde ich irgendwie schon spannend als Ansatz. Also
inwiefern?
Naja, das ist ja was Gegenteiliges, als sozusagen auf irgendeinen Affekt abzuzielen. So, ich mache diesen und den Trick, damit die Leute bestimmte Gefühle oder so haben, wenn sie diesen Akkord hören oder so. Sondern, und das lässt sich ja, wenn man mal so ein bisschen Musik von Bach gespielt hat, auch ganz gut nachvollziehen, dass es da eigentlich um das Ausloten der gegebenen Möglichkeiten geht. Was hat mir der liebe Gott an einem System sozusagen vorgegeben und wie kann ich es bestmöglich ausleuchten? Bei einer Fuge, also macht es irgendwie Sinn, wenn... Man kann natürlich diese Aussage in Frage stellen, aber wenn wir sie jetzt mal als wahrhaftig annehmen, würde ich sagen, ist es für mich nachvollziehbar. Oder eine dreistimmige Invention oder so. Es hat ja was sehr Mathematisches, sehr Ausgeglichenes. Also du denkst jetzt nicht direkt so, ah, hier wollte er aber angeben, sondern du denkst so, ah krass, das geht. Und dann taucht die Melodie hier wieder auf. Und dann geht das Motiv da weiter und so. Also es ist ja so eine sehr systematische Herangehensweise, die ich beeindruckend finde.
Ich verbinde das jetzt nicht unbedingt so sehr mit Glauben. Weil natürlich eine Fuge ist natürlich auch ein eher ein weltliches Werk. Also jetzt sowas wie, also diese.
Ja, du magst lieber, Fugen, wenn sie, aber, ja, genau, du magst aber, lieber dieses Feierliche, wenn der liebe Gott gepriesen wird und so.
Ja, muss gar nicht sein. Also ich mag auch gern so dieses Kontemplative von sowas wie Palestrina oder so Thomas Tallis, also so diese Renaissance, Chormusik oder sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, das hat auch mit dem Ort zu tun. Das ist nämlich interessant, auch Musik, die ich sonst mag und auch Musik, die ich selber mache. Also ich bin zum Beispiel immer sehr interessiert an so diffusen Hallräumen und sowas.
Ja.
Und auch immer gerne viele so Echos und viele Räume auf der Musik. Eigentlich auch gar nicht unbedingt immer so ein Freund von so Knackigem oder sowas. Und das ist zum Beispiel was ich dann durchaus auch in der Kirche finde, in so Klang, der so in großen Räumen ist. Es ist einfach ein Klang, der mir liegt, weil es ist vielleicht ein Henne-Ei-Ding, aber das ist auch so ein Ort, wo mir dann, glaube ich, religiöse Musik gefällt. Ja. Oder also explizit christliche Musik gefällt.
Ja.
Aber es ist auch irgendwie, glaube ich, so diese Musik, die, und das ist ja dann nicht nur in christlicher Musik, aber so Musik, die sich so mit sowas Transzendentem beschäftigt, hypnotisch. Ja, es gibt auch so bestimmte Formen von so Techno- oder Hausmusik. Die haben sowas, Ja, also irgendwie sowas, was ich auch in teilweise in so Renaissance-Kirchenmusik finde manchmal. Oder auch Minimal Music oder sowas. Das ist irgendwie, ja, das ist so ein bestimmter Affekt, der halt zum Beispiel anders ist als irgendwie so knackige Disco-Musik oder ja, irgendwie so, das gefällt mir irgendwie. Das ist so mein Ding dabei.
Kann ich nachvollziehen, aber du bist ja ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich meine, also ehrlich gesagt geht es mir bei Coltrane deswegen auch interessant, ähnlich wie bei Bach, weil dieses obsessive Üben, was über ihn gesagt wird, hat doch genau damit auch zu tun. Es geht darum, halt herauszufinden, wie kann ich der Schöpfung möglichst nahe kommen, indem ich sie allumfassend begreifen kann. So, das ist etwas, das ist ein spiritueller Ansatz und kein unbedingt wissenschaftlicher, den ich irgendwie an Musik machen durchaus irgendwie interessant finde. Es gibt ja auch die John Coltrane Church in L.A.
Ja, ist interessant, weil das, was du gerade sagst, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass da einen Zusammenhang gibt, also so zwischen quasi der Grenzenlosigkeit der Schöpfung oder so und jetzt so kitschig gesagt und der Grenzenlosigkeit der musikalischen Mittel, die diese dann auskundschaften oder so. Weil ich bei Coltrane eher das Gefühl habe, dass dann in quasi dieser religiösen Phase, also Love Supreme natürlich, aber auch so My Favorite Things und dann später wirklich so diese Sachen, die so sehr modal sind. Da geht's auch irgendwie um so was hypnotisch feierliches.
Freiheit aber auch, oder?
Also, ja. Also für mich ist es eher so dieses Flächige. Das ist auch irgendwie was ich so in der Musik von Olivier Messiaen so interessant finde. So dieses gläsern, glitzernde, zauberhafte, was da irgendwie so eine Textur macht. Also das hat ja auch irgendwie, finde ich, oft auch diese modale Musik von John Coltrane. Es ist irgendwie so, es wabert so vor sich hin. Ist, wenn man das jetzt vergleicht kann mit der Big Band Musik von Count Basie oder sowas, die so ganz knackig und mit so einem geraden Beat ist und so auch total schön ist oder sowas.
Die
und
beinhaltet so eigentlich keine Suche. Also und das finde ich ist ja auch ein religiöser Aspekt, den ich bei Coltrane auch wirklich interessant finde. Du hörst diese Musik und du hörst, da ist jemand auf der Suche irgendwie hin zur Erleuchtung eigentlich so, ne? Also auf dem Weg dorthin.
Ja, aber ich glaube, das ist das Flächige, was ich, da können wir uns vielleicht irgendwie treffen oder verstehen uns. Also wenn ich jetzt denke bei Palestrina, also das muss man sich vorstellen, wer das nicht kennt, das ist so Chormusik, die klingt wirklich nach Mittelalterkirche und geht einfach mal wirklich auf das Profil von Palestrina, kann man sich alles angucken. Ich gebe mal einen Anspieltipp, das wäre, genau, zum Beispiel Missa Papae Macelli, kann man sich mal reinziehen, das ist so ein Chorwerk zum Beispiel. Aber es ist auch eine Musik, da klingt alles auch relativ ähnlich. Sonst, genau, Thomas Tallis habe ich schon gesagt, Josquin des Prez, Chormusik aus Vorbachs Zeiten, so aus der Renaissance. Da ist das Interessante, die ist auch so fugenartig, also so mehrstimmig, kanonmäßig. Aber wenn man drauf hört, die wabert eigentlich auch so. Weil die steht eigentlich auch so auf einem Akkord rum, mehr oder weniger. Es ist jetzt nicht so wie bei Bach, dass es so, also dass die so durch alle Tonarten springt oder sowas. Eigentlich steht die mehr so auf einem Akkord rum, ist immer so 1, 5, 1, 5, 1, 5, geht vielleicht mal auf irgendwie einen anderen Akkord, ist aber eigentlich in so einem komischen Zwischenraum. Ist dann nämlich auch wieder fast modal. Also so bis, das ist dann so ähnlich wie John Coltrane. Also weil interessant ist ja zum Beispiel, dass so diese My Favorite Things, das ist ja so ein eigentlich ein Musical-Stück aus Sound of Music ist das, ne? Was er dann mit dem Sopransaxophon spielt, bei seinem großen Sopransaxophon-Album. Und das spielt aber eigentlich auch so, dass er eigentlich so mehr oder weniger so alles über so einen Pedal-Point macht.
Ja, genau.
So einen Grundton. Und eigentlich werden so die Akkorde runtergekocht auf, glaube ich, so E-Moll und E-Dur.
Genau. Also
ist dann eigentlich wirklich. Und dann ist es so E-Major und das ist auch was ich sehr mit so Spiritualität und aber auch so mit religiöser Musik verbinde. Also und ich weiß nicht, ob mir das gelogen ist, aber da kann ich fast eine Verbindung sehen zur Renaissance-Musik und auch zu Messiaen. Der benutzt ja so diese speziellen Tonleitern, wo man immer denkt, das ist Dur und Moll, also ist normal. Also da gibt es ja durchaus so stehende Dur-Akkorde, aber dann geht es irgendwie. Geht's irgendwie woanders hin und dann steht das auch so komisch auf seinem Ort. Also auch das ist irgendwie, und wie gesagt, das gibt's dann auch manchmal in so Techno-Musik.
Ja.
Das verbinde ich irgendwie mit religiöser Musik. Ist aber vielleicht ganz interessant, das abzugrenzen gegen irgendwas, oder?
Wie meinst du das?
Ja, also ich finde diesen Vergleich mit Count Basie ganz gut. Also du sagtest gerade, das ist eine Musik, die sucht nicht.
Ja, genau.
Okay, aber wolltest du was zu dem Ross? Weil du die Frage stelltest ja mit denen.
Ach so, nee, mir ist es nur aufgefallen. Ich meine, ich erinnere mich an diese Szene, die ich mit dir erlebt habe, als wir im Konzertrebau gespielt haben und wir sind über diesen Museumsplan gegangen und da waren dann so Jesus-Freaks, die halt gesungen haben.
Ja.
Und natürlich guckt man da mal so ein bisschen befremdlich drauf. Du hast aber auch gesagt, irgendwie fühle ich es aber auch und so. Aber trotzdem, man hat so ein leicht befremdliches Gefühl, ob der musikalischen Umsetzung, die das jetzt irgendwie begleiten soll.
Was haben die denn gesungen? Ich kann mich da, also du bist so ja der Chronist.
So wie Jesus, hey, hey, oder so. Sowas in der Art,
so
ja.
Was? Okay.
Ja, genau, sowas in der Art.
Okay.
Und das empfindet man nicht als sonderlich authentisch, während man eine Szene bei den Blues Brothers, wenn dann irgendwie die Kirchenszene da irgendwie gesungen wird und so, denkt man, ah, okay, in Amerika ist das irgendwie alles wahnsinnig authentisch und die Gospel Church würden wir auch nie in Frage stellen. Da haben wir einen anderen Blick drauf, den wir sofort annehmen, oder nicht? Siehst du das anders?
Ja, gibt sicherlich irgendwo eine...
Sag geilere Musik vielleicht.
Nee, es gibt sicherlich irgendwo einen Punkt, wo ich es dann so unauthentisch finden würde. Also die Gospelmusik ist ja auch nicht, das ist ja kein singuläres Ding. Die hat ja einen ganz klaren Bezug auch zur abendländischen christlichen Musik. Ne? Das ist ja nichts völlig anderes. Ich finde, das ist ja auch was Tolles an geistiger Musik. Und das ist aber auch durchaus, glaube ich, in allen Religionen so, diesen Fokus auf diese Vokalmusik. Das gibt es ja auch im Buddhismus, ne? So diese Monk-Chants, ne? Also so diese Mönchgesänge.
Ja.
Also das ist da ja auch irgendwie durchaus Teil des religiösen Zeremoniells. Also dieses Singen hat auch irgendwie so eine ganz besondere Kraft, gerade dieses im Chor singen. Das ist ja auch ein Aspekt von Religiosität, weil sich ja quasi durch dieses Singen im Chor ja auch so das Individuum auflöst. Ich finde das, glaube ich, auch schön an kirchlicher Musik, dass die nicht so persönlich ist im Sinne von, keine, im Gegenteil wäre sowas wie tatsächlich so ein Singer-Songwriter singt über sein Leben und seinen Schmerz.
Ja.
Und so dieses Kollektive im Chor singen, das hat sowas Befreiendes, wenn man denkt, okay, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um uns alle.
Es geht um alle, es geht um den Moment. In dem Moment wird gepriesen und so, also es gibt kein Vorher, Nachher so.
Ja.
Man singt ja auch nicht für ein Publikum, sondern es ist ja eigentlich
andersrum. Das ist auch ein Unterschied, genau, man ist gleichzeitig ja Publikum und also wenn die Gemeinde singt, genau, man singt ja für sich. Das ist ja was, das hat ja auch was Tolles.
Und da kommen wir jetzt langsam zur Jazzmusik. Also ich sehe in der Jazzmusik auch ein Potenzial, derartige spirituelle Bedürfnisse zu befriedigen oder auszuleuchten. Also schon. Und ich finde, in der Jazzmusik ist es ja schon so, und das ist ja auch ein Vorwurf, der öfter mal geltend gemacht werden, da würde ja eine Gruppe von Leuten nicht unbedingt fürs Publikum spielen. Das kann sogar sein, weil es bisweilen vielleicht tatsächlich auch um Ähnliches geht, also eher um die Ausleuchtung des Momentes, der Möglichkeiten, ein Näherkommen an sowas wie eine Erleuchtung, an einen Moment, wo halt vieles möglich ist, was man sozusagen an Informationen in sich aufgenommen hat, transportieren kann, ohne dass man es abrufen muss, so, sondern es läuft halt quasi so durch einen durch, so wie Ken Jebsen es gesagt hat, die Musik läuft ja durch Pat Metheny durch. So. Also das ist irgendwie etwas, da sehe ich so Parallelen auf jeden Fall. Und deswegen ist bisweilen dieser Vorwurf, dass Jazzmusik halt dieses kommerzielle Potenzial nicht hätte, ja durchaus gerechtfertigt, weil es hat eine spirituelle Komponente.
Ja, auf jeden Fall.
Wo halt quasi eigentlich Gott angespielt wird oder die Möglichkeit oder ne, was auch immer, wie man es immer nennen möchte, aber halt nicht unbedingt das Publikum. Da kann man dabei sein, das ist nicht für jeden attraktiv. Ich finde es gut.
Ja,
mich spricht's an.
Ja, mich spricht's auch an. Ich finde es nochmal interessant, diesen Bezug auf so dieses Kollektive, ne? Also ich finde auch, irgendwie ist ja eine Dimension von diesem religiösen, transzendenten, metaphysischen, ist ja irgendwie auch der Tanz.
Ja.
Also so Tanzveranstaltungen oder so.
Ja.
Trance. Ich frage mich so ein bisschen, also das ist nichts, was bei uns in der Kirche präsent ist oder sowas, aber ob so dieses sich in Trance spielen, in Trance singen, ob es da irgendwie auch eine Verbindung gibt zu so Kulturen, wo viel getanzt wird. Und ob sowas wie Techno-Disco oder sowas, ob das auch so ein archaischer Ort ist, der irgendwas mit Religiosität zu tun hat.
Ja, also es
ist ja auch gern mal so, dass Leute sagen, der Club ist mein Tempel oder so.
Ja, weil es auf der Hand liegt.
Die DJ-Kanzel.
Generell Eskapismus, also auch Drogen. Da ist ja John Coltrane auch tolles Beispiel oder die Biografie. Das ist doch alles irgendwie eine ähnliche Suche. Deswegen kommt man ja auch auf diese Verweise, auch beim Techno, und das ist mein Tempel und so. Und auch da geht es ja eigentlich darum, ne, den Moment zu zelebrieren, bei sich zu sein, irgendwie einer transzendenten Erfahrung beizuwohnen oder zu erleben oder sowas. Und das ist ja das Ärgerliche, dass da so etwas, was dann die Kirche oder die christliche Kirche gar nicht gut findet, also vor allem so ausgelassen tanzen und so, das war ja lange Zeit, also sehr verpönt, genauso wie Drogen nehmen, aber das eigentlich sehr, sehr nah beieinander liegt, so in den Interessen, die da eigentlich dahinter liegen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich noch so ein bisschen, was ist denn für dich Musik, die so betont unchristlich ist oder nein, unreligiös ist? Also, weil ich frage mich auch, ob man so ein bisschen der Illusion aufliegt, dass irgendwie eine bestimmte Musik besonders gut geeignet ist für religiöse Gefühle oder für das Abbilden davon. Oder ob das theoretisch jede Musik sein
kann. Ja, okay. Theoretisch, glaube ich, ist es so, dass es eigentlich das Interesse in der Musik ja sowieso drin ist. Ne? Wie gesagt, Vokabeln wie Eskapismus, den Moment zelebrieren und solche Sachen, das kannst du ja eigentlich auf jedes Konzert anwenden. So,
ja.
Da wird es jetzt für mich schwer zu sagen, nee, das gilt aber nicht für die 80s-Ballade oder so. Das ist ja Quatsch. Also ich finde nur, dass es in mancher Musik halt einfach deutlicher wird und deutlich herausgekehrt wird. Und das ist ja bei Jazzmusikern, das ist oft so, dass, oder nicht oft, aber es gibt doch relativ oft so, es gibt Musiker, die da ja auch ganz klar gerne drüber reden. Also wen haben wir da so? Pharoah Sanders oder auch Brian Blade oder so.
Mhm.
Und wenn ich Brian Blade spielen höre, dann macht das für mich auch total Sinn. Also ich denke so, ja, das ist in dem Klang für mich deutlicher enthalten als, was weiß ich, in einer Powerballade von Richard Marx oder so. Keine Ahnung.
Ja. Wer ist Richard Marx? Achso. Right here waiting.
Okay. Ja, fiel mir gerade ein, weiß nicht warum, weil ich irgendwie 80s-Balladen.
Weil du gerne mal eine 80s-Ballade pumpst, kann man doch offen sagen.
Liebe,
ja. Gibt es halt auch gute 80s-Ballade von der Gruppe Mr. Mister, Kiri Eleison on the Road That I Must Travel. Auch christlich. Auch eine 80s-Power-Ballade. Weil Kyrie Eleison bedeutet Herr, erbarme dich.
Ah ja. Okay.
Genau.
Nee, aber hier zurück zum Jazz. Genau, unser lieber Freund, den wir oft zitieren, Wynton Marsalis, ist, glaube ich, auch sehr nah bei Gott. Wobei er ja auch, wie soll man das sagen, also bemüht sich sehr um die Rolle des Priesters, der die Regeln sozusagen setzt und so. Erinnert bisweilen dann ja, wenn man sich so ein bisschen mit ihm befasst, manchmal eher so an einen islamistischen, dschihadistischen Hassprediger auf TikTok oder so, weil da halt so viele Regeln herausposaunt, wie man sich zu verhalten hat in der Musik, was man wertschätzen sollte, auf welche Werte man sich beziehen sollte und solche Sachen. Und so. Hat auch was sehr Religiöses, finde ich, die Ansagen, die er da so macht.
Okay.
Also es ist ja so eine Art Fundamentalismus, der dahinter steht. Dieser Neokonservatismus, den er da vorangetrieben hat in den 80er Jahren. Da geht es ja genau darum, sich zu besinnen auf das, wo es eigentlich herkam, die Ursprünge und so. Das sind ja auch so oft so religiöse Ansätze, die in mehreren Kirchen eine große Rolle spielen oder in mehreren Religionen.
Okay, ja. Jetzt ist die Frage, gibt es aber irgendwas in der Musik, was so für dich irgendwas Religiöses hat? Also ich habe ja schon irgendwie mal versucht, ich finde so dieses Modale, sage ich mal, irgendwie so sehr zu Klänge, die nicht allzu wild hin und her modulieren, das ist irgendwie was, das kann ich irgendwie mit Religiosität verbinden, also das Modale, genau, so was Sphärisches. Und dann gibt es aber noch das, also das ist halt auch was ich sehr liebe, so dieses Helle, was wir so im Gospel finden, ne? Also interessanterweise, das finde ich auch bei Keith Jarrett so in diesen also so dieses, also was wir da ganz typisch mit Gospel verbinden, ist
ja.
Sind ja so bestimmte so Arten wie so. Viel Dur, viel so bestimmte. Ja, so. Das hat irgendwie, da höre ich gleich den Praise the Lord, höre ich da gleich.
Ja.
Ich das. Ne? Und so, das ist irgendwie was, das gefällt mir wahnsinnig gut.
4-1. Wobei es ja bei Keith Jarrett oft auch so ist, dass es dann verbunden wird mit dem Modalen. Der Pedal Point.
Ja. Ja. So, das Mixolydische, ne?
Ja.
Jo, da wird es noch ein bisschen mehr, dass er nicht mehr Praise the Lord, sondern Praise the Lord. Dann höre ich da noch leichte Verstärkung von. Praise the Lord. Oh ja. Ja, aber auch diese Durchgänge, ich meine, das ist ja wirklich. Das ist auch irgendwas, irgendwie. Wenn es sich so. Ich liebe diese, also diesen. Das letztlich. Weißt du, wenn es immer so hoch modelliert, also immer diese Zwischendominante nach oben, das ist irgendwie das jetzt nicht so, ja, gibt's auch im Gospel, aber das ist irgendwie, das macht mir ein gutes Gefühl. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Weißt du? Yeah! Oh yeah! Das sind so bestimmt auch so Bausteine, die gefallen mir einfach wahnsinnig gut.
Ja.
Und das ist auch alles nicht so, so der Gospel und so auch so bestimmte Sachen, also bei Bach, wenn es dann halt. Ist jetzt auch nicht so weit von. Das ist irgendwie alles so, das hat eine ähnliche Energy wie jetzt. Ja. So Amazing Grace und Jesu bleibet meine Freude. Das ist alles. Ja, weiß ich nicht. Da ist schon irgendwas in der Musik so, ne? Das ist so eine bestimmte. Es ist hell, es ist irgendwie offen.
Ja, genau. Das gilt also, ja auch für diese modalen Auswüchse, dann kulturell und so, gilt es ja eigentlich nicht.
Geht's nicht so richtig, aber irgendwie hat das hat aber auch irgendwie was anderes.
Ja, ja, genau. Das ist irgendwas anderes, was ich aber total nachvollziehen kann. Also vor allem in der Art und Weise, wenn man sowas performt. Also jeder, der mal auf einer Session Impressions gespielt hat, wird ungefähr wissen, wenn es einigermaßen gut geklappt hat, was die Attraktivität dahinter ist. Ja. Also nämlich, du bist nicht so beschäftigt damit, jetzt über musikalische Inhalte nachzudenken, wie zum Beispiel Chord Changes oder so. Gibt trotzdem sowas wie eine Form, dass es zwei Akkorde gibt. So. Also es kann dir niemand vorwerfen, so, du weißt überhaupt nicht, was du tust und so. Und trotzdem ist es da durch diesen vielen Platz, den man da hat, sich auszuprobieren, kommt man ja vielleicht in so eine in so eine Stimmung, dass man denkt so, diese Suche ist genau das, was vielleicht dieses religiöse Bedürfnis ganz gut beschreibt. Also die Suche, die man da musikalisch auch
lostritt. Das ist interessant. Also das ist, da bringst du so einen Aspekt dran, über den ich nie nachgedacht habe.
Ich habe schon so oft das versucht hier zu platzieren und immer wenn ich darüber, ich habe das schon oft im Podcast so versucht zu platzieren. Mir ist es offensichtlich nicht gelungen, dich davon zu überzeugen.
Was die religiös,
genau diesen Aspekt, wo du meinst, ich würde das erste Mal jetzt irgendwie was dazu sagen, so dass du es nachvollziehen kannst, weil es tatsächlich etwas ist, was mich irgendwie beschäftigt und immer wenn ich dazu was gesagt habe, habe ich das Gefühl, du guckst mich an wie so ein Auto und weißt nicht, was ich meine. Aber neulich habe ich auch mal meine Familie komplett zur Weißglut getrieben, weil ich meinte, aus diesem Grund bin ich eigentlich religiös oder zumindest spirituell und dann sind Tränen geflossen. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass du so einen Scheiß erzählst hier.
Ja, aber das Gefühl wiederum, das kenne ich sehr gut, dass du versuchst, mir irgendwas verständlich zu machen und ich check einfach nicht, was du sagen willst. Und also da bin ich ganz bei deiner Familie. Und unsere Hörer wahrscheinlich auch. Also das ist, das kann auch parallel nebeneinander existieren.
Okay.
Genau. Es gibt halt Komponisten, die sind irgendwie tief im Glauben und das findet sich in ihrer Musik. Also wie gesagt, bestes, neuestes Beispiel bei meinen absoluten Lieblingsmusikern ist wäre diese Musik von Messiaen, die absolut absurd religiös ist.
Ja.
Es scheint irgendwas Verbindendes zu geben, was mich da total begeistert, oft an so einer Art Musik. Also ich glaube, was religiöse Musik irgendwie eint, ist, dass sie, glaube ich, nicht verstören will oder sowas.
Ja.
Also ich frage mich gerade, ob es irgendwie christliche Zwölftonkompositionen gibt oder sowas.
Ja, also
christlicher Metal, gibt's das? Bestimmt, ne?
Zwölfton.
Also Musik, die irgendwie besonders hart ist. Ich frage mich gerade, ob es da.
Ja, kann es nicht so richtig geben. Obwohl Zwölfton ja quasi eine ähnliche systematische Vorgabe macht, löst sich ja nichts auf. Und das ist ja schon etwas, was man eigentlich in der Religion so ein bisschen erwartet oder so, dass es irgendeine Auflösung gibt, irgendwo ein Hinkommen. Es muss irgendwo hingehen. Und das ist ja in der Zwölftonmusik nicht möglich. Deswegen kann es das eigentlich nicht geben.
Genau. Also der Gospel ist eine einzige Auflösung. Das haben wir ja schon demonstriert. Auch der Bach-Choral, selbst wenn der in Moll ist, würde der trotzdem auf Dur enden, also auch die Musik von Johann Sebastian Bach ist eine einzige Auflösung. Die Musik von Olivier Messiaen ist, also dafür, dass sie eigentlich teilweise völlig atonal und 20. Jahrhundert ist, ruht sie wahnsinnig oft, obwohl sie natürlich auch so diese wilden Passagen hat. Bei John Coltrane, also beim religiösen John Coltrane, klar wird's da wild, aber ich habe auch das Gefühl, da geht's auch nicht um, also das hast du ja auch vorhin schon beschrieben, die Idee vom religiösen Coltrane, der auch irgendwie wild und frei spielt, ist ja nicht irgendwie zu verstören oder sowas, ne? Jetzt anders als Peter Brötzmann, wo völlig klar ist, der macht das, weil
Provokation.
Der ist Kommunist, der nennt seine Platte Machine Gun und der möchte halt, dass weh tut. Da muss Musik, der will verstören.
Ja, ja.
Das will ja auch viel Kunst im 20. Jahrhundert. Die will ja nicht affirmieren, sondern die will ja eigentlich irgendwie Grenzen auslöten, irgendwas Krasses machen.
Nee, da immer wieder. Gibt es keinerlei Aussagen von Coltrane. Also war ja ein sehr sanftmütiger Charakter.
Genau. Und eigentlich nicht
um die Konfrontation schon, bemüht. Genau. Also wirklich nicht, kann man wirklich nicht sagen.
Also könnte man ja denken auch, also jetzt beim nicht so genauen Hinhören, dass man irgendwie sagen könnte, da will irgendjemand verstören. Aber nee, das glaube ich nicht. Das ist nicht Teil davon.
Ja, interessant. Wir machen jetzt weiter, oder?
Klar.
Ich habe nichts mehr zur Religion. Ich bin einfach spiritueller Typ. Ich weiß nicht.
Ja, bist du, genau.
Das unterscheidet uns so ein bisschen. Ich glaube, ich bin eigentlich spirituell. Ich fange gerne an, in Tränen auszubrechen jetzt.
Ja.
Und du bist eigentlich eher so, du wärst gerne. Du wärst eigentlich gerne. Du wärst viel lieber. Und ich bin schon da. Ich bin schon viel näher bei Gott.
Naja, ich habe halt dieses religiöse Mindset und ich weiß im Gegensatz zu dir, dass Religiosität kein Wettbewerb ist. So reformiert bin ich dann. Deswegen lasse ich, und ich weiß auch, dass Glaube, was sehr individuelles ist, deswegen lasse ich dir da dein.
Sehr gut. Ja. Ja, du bist auf einem guten Weg auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja. Ja, sollen wir vielleicht uns mit einem Artikel befassen über die...
Der, die, das oder ein unbestimmter Artikel oder?
Ein Artikel, den ich im Internet gefunden habe zu einer fachpraktischen Prüfung. Wäre das jetzt was oder hast du noch was anderes?
Nix von der Wichtigkeit jetzt.
Genau.
Was bitte für eine Prüfung?
Also ich interessiere mich immer so, was passiert sonst so in Deutschland in den gängigen Musik-LKs? Wir sind ja nicht der einzige LK. Wir sind zwar der Beste und der Wichtigste für alle, wir fassen alles gut zusammen und so, aber es gibt ja noch andere LKs.
Ja.
Und hin und wieder google ich mich da durch die Foren, um rauszufinden, wie arbeiten die eigentlich so. Und da ist mir ein Artikel aus einem Blog aus Hessen untergekommen, für lokales Geschehen in Hessen-Frankenberg an der Eder.
Ja.
Der Artikel aus My Heimat.
Myheimat.de?
Ja, Myheimat.de. Okay. Konzert, fachpraktische Prüfung der Abiturienten des LK Musik 13 der Edertalschule Frankenberg am 12.02.2014 in der Kulturhalle. Schon eine Weile her. Am Mittwoch, den 12. Februar 2014, fand in der Kulturhalle Frankenberg das Konzert Youth in the Concert des Musik-LK 13 der Edertalschule Frankenberg statt. Die 13 Abiturienten stellten die musikalischen Ergebnisse ihrer fachpraktischen Prüfung zu einem beeindruckenden Konzert zusammen, welches sie musikalisch, räumlich und technisch selber organisiert und durchgeführt hatten. Doch um zu verstehen, wie ein Konzertprogramm dieser Art überhaupt entstehen konnte, muss man wissen, was fachpraktische Prüfungen eigentlich sind.
Ja,
und vor allem,
wird's für mich jetzt auch interessant.
Ja, was macht das Fach Musik aus? Was unterscheidet es von den anderen Fächern der Oberstufe? Also, klare Frage-Antwort-Spiel hier, finde ich ganz gut. Du bist auch schon ganz gespannt, ne? Was macht das Fach Musik aus?
Ja.
Und was ist eigentlich eine fachpraktische Prüfung? Die Antwort folgt auf dem Fuße. Das Fach Musik ist im Wesentlichen geprägt durch das hörende Erlebnis von Musik und durch das praktische Ausüben von Musik. Während die normalen Klausuren im Fach Musik eher hörend analytisch ausgerichtet sind, stellt die fachpraktische Prüfung eben die Praxis in den Mittelpunkt. Sie weckt somit Kreativität und Interesse bei den Schülern, die also nicht nur Musik hören und theoretisch analysieren, sondern Musik auch machen sollen, dürfen und können. Fachpraktische Prüfungen sind Klausurersatzleistungen in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe. Die fachpraktische Prüfung im Folgenden abgekürzt FP ist im Leistungskurs verbindlich und im Grundkurs Musik fakultativ, also frei wählbar anstatt einer schriftlichen Klausur. Sehr gut, hier werden Fachbegriffe erklärt. Das müssen wir uns auch angewöhnen, Felix. Fakultativ.
Mhm.
Wusstest du, dass es frei wählbar heißt? Ich nicht.
Mach mal schnell weiter, sonst ich meine Aufmerksamkeitsspanne ist.
Diese neuartigen Prüfungsformen gibt es in Hessen erst seit 3 Jahren. Sie betont die Fachpraxis stärker und erhöht damit die Attraktivität des Faches Musik. Aha. Was lernen wir daraus? Spielen attraktiver als schreiben. Man dudelt lieber ein bisschen was auf dem Klavier, holt sich dafür eine Note, anstatt da stundenlang irgendwie einen Aufsatz zu schreiben. Die Form der FP besteht aus einer 15-minütigen praktischen Vortrag, also dem Ergebnis der Lernaufgabe, die der Lehrer etwa 3 Monate vorher gestellt hat, und einem anschließenden 15-minütigen Kolloquium, welches die Ergebnisse reflektiert. Damit bereitet die FP die angehenden Abiturienten in besonderer Weise und einzigartig auf die mündliche Abiturprüfung vor, die ja in ähnlicher Form durchgeführt wird. Warum? Ist es das über Musik reden das gleiche wie Musik spielen? Was ist denn das für ein, verstehe ich nicht. Also warum ist das ähnlich? Ist doch was anderes, hat sie doch vorher gesagt, ist widersprüchlich. Und so hat sich der verstaubte theoretische Musikunterricht von früher gewandelt zu einer umfangreichen Ausbildung der Gymnasiasten. Also, was lernen wir? Es wird ein frischer Wind in der hessischen Jazzdidaktik. Das Konzert schließlich ist Musikunterricht für die Öffentlichkeit. Die Schüler präsentierten die Ergebnisse für die Öffentlichkeit und zwar allein, ohne Lehrer oder AG-Leiter. Wir wollen, dass die Kinder Musik machen. Sie sollen nicht nur drüber reden, so Markus Wagner, Musiklehrer des Gymnasiums und Leiter des Jugendsinfonieorchesters. So nämlich. Von Leuten, die nämlich über Musik reden, gibt es nämlich auch schon deutlich viel zu viele. Also Leute ohne jegliche praktische Erfahrung. Das hat ja im deutschen Musikjournalismus zum Beispiel große Tradition. Haben wir, glaube ich, in vielen Podcasts auch schon uns drüber beschwert. Den jeweils theoretischen Teil oder lange Erklärungen ließen die Schülerinnen und Schüler außen vor. Kurz und knapp erfuhr man, welches die jeweiligen Aufgaben waren und konnte dann nur noch staunen über die Ergebnisse. Die jungen Leute versetzten ihre über 250 Zuhörer auf wunderbare Weise in ein wahres Bad der Gefühle und Stimmung. So glaubte man, Elton John säße statt Katrin Obermann am Flügel und sänge dem selbstgeschriebenen gefühlvollen Song Be Yourself. Da frage ich mich, ist er jetzt selbst geschrieben von Elton oder von Katrin? Wieso kommt es hier zu Verwechslungen? Sie singt ihr Lied. Sie heißt Katrin. Wieso ist sie Elton John?
Weiß ich nicht. Ja, ja. Das kann beides sein. Es ist wie die Katze in der Kiste.
Bei Sarah Bornschürers am Flügel vorgetragene Once Upon a Time in Summer des zeitgenössischen Komponisten Wolfgang J. Fuchs fühlte man sich total entspannt und in einer Wellness-Oase versetzt, obwohl man in der bunt illuminierten Kulturhalle mit Kerzenschein saß. Hier habe ich mir die Frage gestellt, Wolfgang J. Fuchs, ja?
Ja.
Sie spielt dieses Stück und man fühlt sich wie in einer Wellness-Oase.
Ja.
Das könnte ja dann Neoklassik sein oder sowas.
Wie heißt Wolfgang J. Fuchs?
Ja, habe ich schon. Muss nicht googeln. Habe okay. Ich schon rausgefunden.
Kannst du das vielleicht mal mit einem Hörbeispiel?
Nee, es gibt zwei Leute, die das auch auf YouTube interpretieren. Ich glaube, ja. Ich habe da auf YouTube was gefunden. Und das sind irgendwie so Klavierballaden, die aus irgendwelchen Klavierschulen, die da reingedruckt wurden.
Ah, ja.
Also eine Piano, ja, das ist so eine Piano-Rock-Ballade. Also es ist halt so Musik, die eigentlich nur über so einen Verlag stattfindet.
Es gibt auch die Fuchs-Collection im Schlüter Verlag. Sammelband seiner 5 Veröffentlichungen, ja.
Siehste. Aber auf Spotify konnte man dazu nichts finden.
Finde ich jetzt auch erstmal, es muss jetzt nicht der Qualität schaden, weil bei Zeiten gab es ja teilweise Musik bekannter Komponisten nur im Notentext und nicht auf Spotify.
Ja.
Vielleicht kommt das noch, wollte ich sagen. Vielleicht wird er nochmal entdeckt von der zeitgenössischen Klavierriege und irgendwie dann was
ist. Ja, gerade jetzt so im Zuge der Neoklassik und so könnte man sagen, wenn das so Musik ist, die eigentlich so mit Wellness-Oasen gut zusammenpasst. Wir brauchen ja viel so Ambient-Musik eigentlich.
Ja, ja, genau.
Für die Wellness-Bereiche in Deutschland. Sichtlich aufgeregt und nervös waren die jungen Leute. Man mochte glauben, sie verstecken sich hinter dem Notenständer oder fühlten sich angestrahlt vom großen Scheinwerfer, dahinter gar nicht sicher vor all den auf sie gerichteten Augen. Dabei brauchten sich weder Denise Rindt mit ihrer Klarinettenkonzert in B-Dur von Franz Anton Hofmeister, noch Caroline Stahl mit ihrer Flöte Andante C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart in irgendeiner Weise zu verstecken. Sie meisterten ihre Vorträge, begleitet vom Musiklehrer Matthias Müller, wunderbar und technisch brillant. Luisa Ziegler hatte mit Anna Kobus, Luisa Kowalewski, Nils Engelhardt und Julia Goos die kleine Nachtmusik von Mozart einstudiert. Schade, dass sie das Streicherquartett dann nicht auch auf der Bühne dirigiert hat, sondern bescheiden am Bühnenrand stand. Denn so ging der Applaus eher an die Streicher auf der Bühne, die das Stück äußerst dynamisch spielten, als an Luisa Ziegler, die den Applaus ebenso verdient gehabt hätte. Ja, das ist aber ja später kein Problem mehr. Also wenn sie jetzt die Karriere als Dirigentin einschlägt, ist es ja so, dass man dann mit Applaus belohnt wird.
Ja, ich habe jetzt hier was gefunden, während ich habe mal parallel so ein bisschen, also ein absoluter Smasher von Wolfgang Josef Fuchs scheint zu sein, zum Beispiel A Little Song of Spring, der ist mir jetzt mehrfach beim Googlen untergekommen, der geht so.
Ah, war ich ganz entspannt gleich.
Nur so als kleiner Klangeindruck.
Ja.
Erzähl mal weiter, genau. Also, du hattest den richtigen Riecher mit eher kontemplativer Musik.
Ja, Nicola Brunner sang das traditionelle Lied Oh Happy Day. Background Chor. Ja. Kennen wir, ne?
Mhm, klar.
Background Chor Simon Patschnick, Katrin Obermann. Katrin Obermann kennen wir, weil sie wurde vorher mit Elton John verwechselt. Be Yourself. Caroline Stahl, Klavierbegleitung Matthias Müller. Und erinnerte daran, dass auch Gesang Musik machen bedeutet und durchaus hochwertiger Bestandteil einer Fachprüfung sein kann. Ja. Hier, was hören wir hier, Felix? Eine Mahnung. Wahrscheinlich an uns Jazzmusiker, die bei Zeiten despektierlich auf den Jazzgesang blicken. Gesang ist auch Musik machen, das darfst du nicht vergessen.
Da haben wir ja gerade nun bei unserer Betrachtung der religiösen Musik, habe ich ja nun ein nicht schwingendes, ein Plädoyer auf jeden Fall gehalten auf die Vokalmusik.
Ja.
Also ich bin da jetzt wieder ganz offen, ich sehe das jetzt alles nochmal anders.
Auf zur Vocal Session.
Ja.
Julia Goos und Simon Patschnick, große Könner auf ihren Celli, präsentierten ein Medley aus 10 bekannten Melodien, von Klassik bis Moderne, und wurden von allzeit bewährt Leonard Gabriel Cajon.
Ja.
Wir hoffen auch sehr. Also man hofft ja wirklich, dass Lennart an dem Abend noch mehr zu tun hatte, als dass er nur auf diesem Cajon spielen musste, oder?
Ich finde das despektierlich. Das ist ein richtiges Instrument. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, als die Leute plötzlich in den Proberaum kamen und gesagt haben, hier, guck mal, ist eine Kiste, klingt wie ein Schlagzeug.
Ja.
Müssen wir mal ein eigenes Segment drüber machen. Cajon ist, finde ich, können wir auch im Zuge der Retro-Wochen im LK Jazz, können wir uns auch mal über Cajons lustig machen.
Ja, es klingt ein bisschen so, als wäre er mehrfach zum Einsatz gekommen an dem Abend. Da steht ja so allzeit bewährt.
Ja.
Und das klingt für mich so, als wäre so die allgemeine Haltung ihm gegenüber, ach, schon wieder die Nervensäge mit dem
Cajon. Ja, vielleicht ist er auch so eine Art Allrounder.
Der Allrounder. Cajon-Allrounder.
Ja, kann doch sein. Ist ja auch ein flexibles Instrument, da kann man ja überall mal rein.
Ich wollte mal mit meiner Band in der kleinsten Bar Nürnbergs spielen. Wurde uns ein Gig gebucht. Ich weiß nicht, ich habe diese Geschichte vielleicht auch schon mal erzählt, aber ich erzähle sie nochmal. Und da passt das Schlagzeug einfach nicht rein,
da
wo die Bühne sein sollte. Und das war natürlich der erste Anhaltspunkt, also das, was der Clubbesitzer halt so meinte, ist so, ja, vielleicht wahlweise einfach auf die Cajon ausweichen oder so, das machen viele Bands hier.
Ja, also genau, stimmt, hast du schon mal erzählt, genau. Das ist ja manchmal so in der Evolution der Technik, da kommt eine neue Technologie, also wenn wir jetzt bei Cajon von Technologie sprechen wollen, ist das so eine Art Holzkiste mit so einem Schnatterband drin oder sowas, ne?
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, da kann man, glaube ich, wenn man ein bisschen herzhafter in die Mitte haut, dann klingt es wie eine Kickdrum und wenn man auf die Seite haut, klingt es wie eine Snare und dann kann man noch, ich weiß nicht genau, wie das geht, aber es gibt ja immer wieder das Phänomen, dass eine neue Technologie kommt und dann sagen Leute, ja, jetzt brauchen wir halt das. Das Alte ist weg.
Ja.
Als der Thermomix kam, haben viele Leute ihren Herd aus der Wohnung geschmissen, haben gedacht, mehr Platz, wir haben einen Thermomix.
Stimmt doch nicht.
Ja, das gibt's, also das ist ja immer wieder so. Oder als
Und du Apple Watch kam. Als die Cajon auf dem Markt war, haben viele Schlagzeuger gesagt,
Das war's mit Schlagzeug. Ja. Ja, mit Keyboards ja auch so. Da wurde auch der Konzertflügel, der wurde versenkt im nächstliegenden Gewässer. Weil man gesagt hat, wir haben ja jetzt ein Keyboard.
Dann heißt es Synthes.
Ja, ist doch viel praktischer. Und dann gibt's irgendwann, also ich meine, das ist in der Jazzgeschichte ja auch die Geschichte der 70er Jahre, die Fusion-Musik kommt.
Ja.
Alle Leute spielen elektrische Instrumente und dann kommen in den 80ern Wynton Marsalis und rollt wieder den Flügel auf die Bühne und sagt, Leute, guckt doch mal, hier war doch das Ding. War doch auch nicht so schlecht. Vielleicht ist es ja so mit der Cajon auch gewesen. Man hat lange Jahre gedacht, das ersetzt jetzt alles. Ja. Und ehrlich gesagt, wir begannen ja die Folge mit Tontechnikern. Aus tontechnischer Sicht fände ich es auch einfacher, wenn es einfach alles nur Cajon wäre. Einfach Mikro rein, fertig. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist ja der größte Pain auf Bühnen, sind Schlagzeuge. Wenn man einfach grundsätzlich auf Schlagzeuge verzichten würde, wäre diese ganze Klangsituation deutlich angenehmer.
Das stimmt auch. Und sie nehmen wahnsinnig viele Kanäle weg.
Das auch noch.
Ja. Cajon ist ja ein Mikro.
Ja.
Ein Kanal.
Ja, also,
Vielleicht zwei. Ja. Wenn man Stereo-Cajon hat oder so.
Genau. Ja. Also, finde ich jetzt erstmal völlig nachvollziehbar.
Ja. Patschnik, der äußerst sympathisch mit ebenso sympathisch Katrin Obermann durch das Programm führte, war ein Paradebeispiel an Flexibilität. Eben noch moderiert, dann im Background-Chor, dann schnell seine FP präsentiert und nach den Interviews im Publikum, um Umbauzeit auf der Bühne zu überbrücken, schon wieder schnell noch das Mikrofon weglegen im Streicherensemble der Orchesterklasse. Wunderbar! Also das ist sozusagen der Allrounder, das ist so der Typ Felix Weigt. 12. Klasse.
Tausendsasser.
Der Tausendsasser am Moderieren. Ja. Gute Laune machen. Ein Showtalent, ein Showmaster vor dem Herrn. Ein Dieter Thomas Heck 2.0. Das wäre auch etwas, was ich mir für dich auch echt gut hätte vorstellen können. So eine Karriere als musikalischer Showmaster, der auch mal was singt.
Ja, ich wollte mich ja mal mit dem Phänomen Helge Schneider mal beschäftigen mit dir. Das ist vielleicht angebracht.
Ja.
Aber machen wir wann anders. Nur kleiner Teaser.
Ja, interessant. Wie macht man denn das, ohne dass es irgendwie peinlich wird? Weil Helge Schneider gut finden, tun ja alle, einige viele, also ich ja auch, aber in der Öffentlichkeit über Helge Schneider reden und so Helge nachmachen und so, damit macht man sich ja gemein mit sehr vielen anderen Leuten, die man doof findet. Also warst du mal beim Helge Schneider Konzert? Das ist ja auch irgendwie schrecklich, so wer da so
genau hingeht. Ja, aber genau über solche Sachen, da wir können ja schon mal sammeln. Ihr könnt uns auch schon mal schreiben, wenn euch was so einfällt zu Helge Schneider oder irgendwas euch da besonders beschäftigt. Weil genau auch um diesen Aspekt in der Helge Schneider Rezeption würde es mir auch gehen. Das wäre auch ein Teil, mit dem ich mich da gerne beschäftigen würde.
Ah, okay, gut.
Ich kam eigentlich nur drauf neulich, weil ja dieser Film rauskam und dadurch der Klimperclown, ist ja auch schon ein Jahr her. Und ich dachte, das ist doch, wenn wir schon ein deutscher Jazz-Podcast sind, dann müssen wir uns auch mit Helge Schneider beschäftigen. Wahrscheinlich dem prominentesten deutschen Jazzmusiker, wenn man mal ehrlich ist. Also war Tausendsasser, genau, musikalischer Moderator, alles ein bisschen. Ah. Genau, also.
Patschnik.
Funktioniert aber, kann ich mir in so einem Musikleistungskursumfeld gut vorstellen, dass das funktioniert.
Johannes Wahl dirigierte das bekannte Palladio in D-Moll für Streicher von Karl Jenkins und meisterte das im Kleinen wie Benedikt Kantert im Großen. Der bediente sich für seine Fachprüfung gleich einem großen Teil des Jugendsinfonieorchesters und des Oberstufen- und Projektchores um Bachs Jesu bleibet meine Freude und Mendelssohns Bartholdy Verleih uns Frieden aufzuführen. Also im Vergleich zu den Titeln, die du letztes Mal genannt hattest, sind das ja wirklich sehr friedvolle Titel.
Von Bach.
Ja, also,
ja.
Du hattest doch letztes Mal irgendwie genannt, ich freue mich auf meinen Tod.
Genau, lieber Bach, weil wer gestorben. Ja, aber hier so meine Freude habe ich doch auch gerade vorhin angespielt. Guck mal, ich merke immer wieder, wir leben in einer Simulation. Alles bezieht sich aufeinander.
Kantert leitete auch das Orchester, als es Christian Schmidt... Was ist denn da eigentlich los? Die haben ein ganzes Orchester da irgendwie in so einem Gymnasium oder was?
Na, nicht schlecht. Ja, finde ich auch... Das gibt's ja manchmal, ne? So Schulorchester. Wir hatten eine Schulbigband mit 7 Gitarristen statt Bläsern, also.
Ja.
Es ist, ja, manchmal ist es nicht einfach.
Als es Christian Schmidt begleitete, der sein Klarinettenkonzert in F-Moll von Karl Maria von Weber auswendig spielte, sehr gut, fantastisch nervös und doch ganz nah am Publikum, ohne Notenständerbarriere. Das ist natürlich für mich ein absoluter Megaprofi.
Absoluter Held.
Da können sich viele meiner Mitmusiker noch was von abschneiden.
Ja, absolut.
Das muss ich wirklich sagen, der hat's verstanden. Darum
wie du da auch aus einer Not eine Tugend machst, aber gut.
Du meinst, weil er keine Noten lesen kann oder was?
Ja, wahrscheinlich, weiß man nicht, aber sehr gut.
Am Flügel begleitete Kantert dann Anna Kobus, die Zuhörer dazu brachte, nicht ihren Augen und Ohren zu trauen. Sie spielte auf ihrer Geige die Z-Wortweisen, Opus 20 von Pablo de Sarasate, welches jahrelanges Training voraussetzte, das dann dazu führt, dass die Spielerin mit der linken Hand greift und zupft und mit der rechten streicht und zupft. Das ist so eine Art Tapping, so wie im
Metal. Ja, das ist aber, hast du das mal gehört, das ist ja so ein Virtuosenstück auf der Geige. Dann knallt und schnalzt das aus allen Ecken. Pring, pring, pring.
Echt?
Ja, das ist toll. Kannst du dir mal bei YouTube angucken.
Okay. Das konnte die spielen. Was ist denn das für ein unglaublich? Ich meine,
was ist das für eine Schule? Keine Ahnung.
Da können wir einpacken.
Wo sind wir da? Ich hab's wieder vergessen. In Hessen.
In Hessen, irgendwo. Ja, an der Eder. Frankenberg an der Eder.
Ja, okay.
Unglaubliche Talente. Und Elton John ist auch noch mit dabei.
Ja.
Daniel Strauch verwandelte den Saal in eine Jazzkneipe. Strauch, den man auch als Kontrabassisten kennt, präsentierte eine Jazzbearbeitung der Invention Nummer 13 von Bach. Jacques Messier lässt grüßen.
Ja,
gut. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal den Content von Luca Sestak pushen. Der spielt auch gerne mal Bach als Boogie, kann man sich auf Instagram reinziehen. Super Typ. Die so mancher als Fingerübung vom Klavierspielen kennt. Also die Invention Nummer 13. Kannst du mal kurz anspielen, Felix?
Ich bin ja in der Orangerie und im Ostflügel sind die Bachnoten.
Okay. Doch so hatte man sie noch nicht gehört. Strauch, der so rasant in die Tasten griff, dass Kantert die Noten blättern musste, dazu Mr. Jazz Groove, Mike Theiss am Kontrabass, der durfte nicht fehlen, Leonard Gabriel am Schlagzeug, brachten eine atemberaubende Nummer rüber und man bedenke, das sind Schüler. Also an diesem Satz ist ja wirklich alles falsch, oder?
Also Schüler im Sinne von krass, dass die so krass sind, oder?
Eine atemberaubende Nummer rüberschieben und dann man bedenke, das sind Schüler.
Jetzt klingt für mich fast ein bisschen zotig.
Ja, Tutor Martin J. Fischer hielt sich im Hintergrund. Denn die Talente ausnahmslos aller Abiturienten und ihre Begleiter und Freunde, die an diesem Konzert beteiligt waren, standen im Vordergrund. Das ist Schulmusik at its best, wie Gast Rainer W. Böttcher aus Bad Arolsen trefflich formulierte. Was mir hier auffällt, ist, dass Schüler an diesem Abend aufbauen müssen, moderieren, musizieren, wahrscheinlich auch noch abbauen. Und da denkt man sich ja schon, Musiklehrer kein schlechter Beruf. Wenn man das dann so hinbekommt, dass die müssen ja wirklich alles selber machen da. Und dann machen sie auch noch die Musik. Hin und wieder muss der Lehrer ans Klavier, wie ich das hier lese. Es bleibt zu hoffen, dass auch in den kommenden Jahren Musikleistungskurse zustande kommen, damit es jedes Jahr ein Konzert dieser besonderen Art gibt. Denn es ist einzigartig, höchst wertvoll und eine absolute Bereicherung. Einen Leistungskurs wird es jedenfalls immer geben und das ist dieser 1000 Jahre LK. Den müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wie es in Frankenberg an der Eder weitergegangen ist, weiß ich nicht.
Ich habe es jetzt zwar nicht genau verstanden. Die haben jetzt ihre Abiturprüfung quasi gemacht. Alle. Der ganze Kurs.
Ja, ein Teil. Das ist eine fachpraktische Prüfung. Wurde auch am Anfang erklärt. Das ist halt sozusagen ein Teil der Abiturprüfung, damit du nicht immer nur schreiben.
Also nicht
glaube. Also das werden sie wahrscheinlich noch nicht machen, dass jetzt irgendwie so eine ganze Abitursprüfung einfach komplett vorgespielt wird. Wie ist denn das zum Beispiel wenn man mündlich Musik wählt? Kann man dann singen?
Gibt's das? Ich weiß es doch auch nicht. Wir können es jetzt ja mal nach 145 Folgen mal revealen, dass wir beide ja zusammen im gleichen Musikleistungskurs saßen.
Ja.
Und ich habe eine ganz normale Abiturklausur geschrieben, ehrlich gesagt, im Musikleistungskurs. Eine Fuge habe ich analysiert.
Ja.
Ich glaube Asmol.
Ja.
Und du?
In der Abiturprüfung musste ich eine funktionsharmonische Analyse eines Jazzstandards machen.
Wirklich?
Ja.
Welcher Jazzstandard?
Weiß ich nicht mehr, aber ich habe 15 Punkte bekommen. Das hat mein Abitur gerettet.
Aber wieso hast du denn habt ihr Jazz gemacht? Also Wir waren so um ein Jahr versetzt, deswegen hattest du andere Themen als ich.
Ja, genau. Wir hatten zwei gemeinsame Themen und dadurch, weil du ein Jahr unter mir warst, hatte ich auch zwei andere Themen. Und bei eins
und das war Jazz?
Ja.
Okay, das ist ja ein Scherz. Ich quäle mich hier mit der scheiß Fuge rum. Ja. Und du machst so ein bisschen 2-5-1. Na gut, okay.
Ja, ich musste noch ein Stück selber
Schwamm
schreiben.
Drüber, ist
musste,
verjährt.
Ich musste aber auch noch ein Stück, für die 15 Punkte, dann noch ein Stück im Stile eines Jazzstandards selber schreiben.
Aber innerhalb der 5 Stunden ab der Klausurzeit?
Ja.
Und da hat jeder dann so ein Klavier bekommen oder musste man das so
aus dem Kopf? Ich glaube, konnte rübergehen dafür. Ja, zum wo ein Klavier war. Ja, bei den anderen Prüfungen waren nicht so gut, deswegen war das ganz gut, dass ich da nochmal.
Ja, hat dich auch richtig weit gebracht, dein Abitur, ne? Das wurde, hast du wahrscheinlich noch oft
vorgezeigt. Oft vorgezeigt, oft. Ja. Werde ich heute noch nachgefragt. Sag mal, was hatten Sie? Vor allem der Musik-LK interessiert viele Leute.
Ja.
Gut, es ist spät geworden, oder? Das ist langsam dämmert am Firmament.
Ja, also bei mir wird es fast schon wieder hell. Durch die Zeitverschiebung.
Ich glaube, wir müssen langsam mal Schluss machen.
Okay, abgemacht. Also gut, aber schreibt uns auch gerne mal eure Abiturgeschichten, das interessiert uns.
Ja.
Und dann würde ich sagen,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.